Daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr. Gehen wir den Text einfach mal abschnittsweise durch. Er beginnt damit, dass uns mitgeteilt wird, dass Maria und Josef jedes Jahr nach Jerusalem auf das Osterfest gingen. Und damit pflegten die Eltern das, was in 2. Mose 23 und so weiter geschrieben steht und dem Volk Gottes auch ans Herz gelegt wurde, nämlich diese dreimal jährliche Wallfahrt nach Jerusalem. Dreimal jährlich nach Jerusalem, eine beschwerliche und gleichzeitig auch ein gefährlicher Weg von Nazareth nach Jerusalem zu gehen. Das ist weit und anstrengend. Das sind etwa ca. 150 Kilometer zu Fuß. 150 Kilometer zu Fuß. Wer ist heute Morgen mit dem Fahrrad gekommen, mit dem Auto? Und wer zu Fuß? Wie viele Kilometer?
Ein Kilometer zu Fuß.
Mit dem Fahrrad. So. Ja. Also, die sind da dreimal im Jahr nach Jerusalem, 150 Kilometer zu Fuß. Ein gefährlicher Weg, anstrengend und so weiter. Aber sie haben das gemacht. Und so machten sie sich auch dieses Jahr auf den Weg und nahmen ihren 12-jährigen Jesus mit. Ich gehe mal davon aus, dass Jesus da auch schon Halbgeschwister hatte, wenn er 12 Jahre alt war. Dass es da schon Brüder und Schwestern gegeben hatte. Also Josef und Maria, ich sage jetzt mal, mit ihrer Rasselbande unterwegs nach Jerusalem. Die Angabe 12 Jahre alt gilt es ja besonders zu beachten. Denn mit 12 oder 13 Jahren wurde der junge Jude religionsmündig. Das heißt, ab diesem Lebensjahr war der junge Jude selbstständig zur Erfüllung der Gebote für sein eigenes religiöses Leben verantwortlich. Bisher wurde er von den Eltern angeleitet, kennen wir aus dem Alten Testament, 5. Mose 6, aber das war nun vorbei. Ein neuer Lebensabschnitt war nun da für den jungen Jesus. Er stand also an der Schwelle zur Religionsmündigkeit, Selbstständigkeit. Und vermutlich ist jene Jerusalem-Reise die erste gewesen, die er auch in dieser religiösen Volljährigkeit gemacht hat. Und auf dieser Rückreise, wo sie wieder von Jerusalem zurückgehen, erleben Maria und Josef einen Albtraum. Denn sie verlieren ihren 12-jährigen Jesus in einer Menschenmenge, laut Bibellexikon, etwa von 100.000 Personen. Festpilger. Neben den 50.000 Einwohnern von Jerusalem. Das muss man sich jetzt mal versuchen vorzustellen, was das bedeutet. Zuerst vermuten sie, Vers 44, sie nahmen an, dass er sich bei Freunden oder anderen Reisenden befand. Doch als er nicht erschien, begannen sie ihn zu suchen. Das ist eine albtraumhafte Vorstellung, inmitten einer solch großen Menschenmenge sein Kind zu verlieren. Schon eine halbe Stunde zum Beispiel auf dem Jahrmarktplatz sein Kind suchen zu müssen. Hat das mal jemand erlebt, dass er sein Kind verloren hat irgendwo? Ja, da fallen Steine vom Herzen, wenn man sein Kind wieder findet. Aber wir lesen hier von 3 Tagen. Gesucht. Nichts. Einfach wie vom Erdboden verschwunden. Wie Maria und Josef wohl zumute war. Aber die Frage ist ja, warum verlieren sie ihr Kind? In Vers 43 heißt es schlicht und einfach, Jesus blieb in Jerusalem zurück und die Eltern wussten es nicht. Ich finde, das ist schon der Hammer. Ohne ein Wort zu sagen, bleibt er einfach weg. Ich finde das unerhört. Menschlich gesehen so eine Art Lausbubengeschichte. Meine Mutter, ich bin auch so ein Typ, der ist immer abgehauen von zu Hause, auch im Feld. Meine Mutter hat mich dann an Schotzbändel angebunden, damit ich nicht abhaue. Also Ich habe denen auch immer wieder mal einen Schreck eingejagt. Also Jesus bleibt einfach weg, ohne ein Wort zu sagen. Das geht eigentlich nicht. Eigentlich. Aber er hat es gemacht. Zum ersten Mal trennt sich Jesus von seinen Eltern. Und da er nun religionsmündig ist, kann er auch diese Entscheidung treffen, in Jerusalem zurückzubleiben. Aber er hätte doch mindestens ein Wort sagen können, also geht ihr mal, ich bleibe noch ein paar Tage hier. Wäre vernünftig. Oder was sagt ihr als Eltern, wenn euer 12-jähriges Kind einfach weg ist? Sagt ihr, Frau, super gemacht, weiter so? Nee, er hätte ein Wort sagen können, meine ich zumindest. Nun, also Jesus bleibt da zurück, als religionsmündig, aber er bleibt nicht zurück, und das ist jetzt ganz wichtig, nicht um das Fest allein zu genießen oder um sich mal zu betrinken oder ohne Eltern mit seinen Freunden mal so richtig auf den Putz zu hauen. Auf den Grund, warum er zurückgeblieben ist, werde ich nachher noch eingehen. Die Eltern hatten jedenfalls große Angst um ihren ältesten Sohn. Angst dafür, in schrecklicher Sorge kehren sie um und suchen ihn. Und bei so vielen Leuten ist Suchen und Finden eine schwierige Sache. Und dann heißt es im Text, endlich, endlich nach 3 Tagen findet sie ihn. Wo findet sie ihn? In der Kneipe? Im Tempel. Im Tempel, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo er inmitten der Lehrer saß, ihnen zuhörte und auf Fragen stellte. Die Lehrer, wir wissen das, das sind die oberen religiösen Oberhäupter. Im Text wird nichts davon gesagt, dass der 12-jährige Jesus die Lehrer belehrt hätte. Vielmehr hörte er in erster Linie zu. Und dann stellte er zwischendurch mal Fragen. Beides war damals eine ganz normale Tätigkeit für einen religionsmündigen, an der Heiligen Schrift und an der Lehre interessierten Juden. Eines fällt jedoch auf im Text, wird extra betont, seine verständigen Antworten. Also er hat die Leute da überrascht mit seinem Wissen, mit dem, wie er geantwortet hat. Der Text verrät uns, dass alle Zuhörer fassungslos waren über der Einsicht, dem Verständnis, der Weisheit, diesem Scharfsinn, über den Jesus an den Tag legte. Ich kann mir vorstellen, dass den Lehrern da wirklich der Kinnladen nach unten fiel. Boah, was weiß der alles? Was für Fragen stellt der? Was ist das für einer? An dieser Stelle, in Vers 47, dürfen wir uns auch an Jesaja 11 erinnern, wo es von dem Messias heißt, auf ihm ruht der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Erkenntnis. Auf dem Messias ruht dieser Geist, der sich hier in dieser Situation schon bei einem 12-jährigen Jesus in ganz beeindruckender Weise zeigt. Aber eben nicht im Brotzen, so nach dem Motto, schaut mal her, was ich alles weiß, was ich alles auf der Pfanne habe. Ihr habt ja keine Ahnung, ich bin hier der Chef, ich bin der Kluge. Nein, in einem demütigen Lernen zeigt sich das. Dass Jesus die Menschen mit seinem Reden und Handeln stets überrascht und seine Lehre, seine Worte viel tiefer ist, das wird ja auch im späteren Leben immer wieder sichtbar. Nochmals kurz zurück zu den Eltern. Sie kommen also in den Tempel und sind außerordentlich erstaunt. Sie sind nicht erstaunt über das große Verständnis ihres Sohnes oder seine Weisheit, sondern sie sind erstaunt über seine Trennung von ihm, von ihnen. Dass er sich einfach ohne abzumelden von ihnen getrennt hat. Und das wird besonders im griechischen Text deutlich. Da wird ein ganz starker Ausdruck dafür gebraucht, man kann übersetzen mit Maria und Josef waren wie vor den Kopf geschlagen. Wie vor den Kopf geschlagen. Wie hättest du an der Stelle von Maria reagiert, nachdem du dein 12-jähriges Kind 3 Tage lang suchst und dann hier irgendwo findest, in einem Kreis? Wie hättest du reagiert? Zunächst mal wahrscheinlich dankbar.
Yes.
Dankbar, wortlos, in den Arm nehmend, vielleicht auch aus der Haut fahrend, je nach Typ Mensch, sanguiniger oder choleriger, Die reagieren auch ganz unterschiedlich, fröhlich, weinend. Ich finde das hier interessant bei der Maria. Maria hält mit ihrer Empörung nicht zurück. Vorwurfsvoll fragt sie ihren Sohn, mein Sohn. Hängt das immer ab von der Betonung. Mein Sohn. Wie konntest du uns das antun? Sieh, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Hier erleben wir eine Maria, die nicht immer so still ist, sondern die auch mal auf den Tisch klopft. Mit Schmerzen haben wir dich gesucht. Das ist ein ganz starker Ausdruck. Sie bringt ihr Gefühl zum Ausdruck, ihren Schmerz. Nun, jedenfalls gibt sie ihrem Sohn zu verstehen, dass sie eben mit Schmerzen gesucht hat, dass ihr sein Fehlen sehr weh getan hat. Und damit beginnt gleichzeitig sich die Weisung von Simeon, die Erik vorhin gelesen hat, aus Vers 35 zu erfüllen, wo er sagt, ein Schwert wird ihr durch die Seele dringen. Hier passiert das zum ersten Mal. Und es wird sich wiederholen, vor allem dann, wenn sie dann im Kreuz steht, an dem Jesus hängt. Mal kurz zu uns heute. Ob der Aufstand der Mutter für Jesus peinlich war? Sie hätte doch warten können, bis diese Lehrstunde da im Tempel zu Ende ist. Und dann ihren Sohn vielleicht mal auf die Seite zu nehmen und sagen, hey, kannst du mir mal kurz erklären, was da los ist? Da hinten sitzen ja aber Jugendliche, hier vorne ja auch. Wie ist das für euch, wenn eure Eltern euch in der Öffentlichkeit hier in den Senkel stellen, zurechtweisen? Wie ist das für euch? Peinlich, oder?
Unangenehm.
Unangenehm. Und wie ist dann deine Reaktion drauf?
Trotz.
Trotz? Oder vielleicht in der jugendlichen Sprache, hey, chill jetzt mal. Und wenn das dann kommt, dann kann ich mir die Eltern vorstellen, dass es dann das Thermometer noch nach mehr aufgeht. Dann ist mit chillen vorbei. Ja, Trotz wäre eine Möglichkeit. Mir fällt auf, dass Jesus nicht trotzig reagiert, nicht ärgerlich zurückkundert, sondern mit einer Gegenantwort, also nicht mit Gegenvorwurf antwortet, sondern er antwortet vielmehr so, wie es gegenüber sich einfach gebührt. Damals auch so war, Jesus fragt zuerst, warum habt ihr mich gesucht? Und dann stellt er noch eine zweite Frage, mit der er gleichzeitig andeutet, dass es nur einen Ort geben kann, wo er sein kann. Er sagt, wusstet ihr nicht. Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und das ist der Grund, warum Jesus zurückgeblieben ist im Tempel. Da sind mir zwei Punkte wichtig. Über dem Leben Jesu lebt ein göttliches Muss. Und dieses Muss bestimmt auch seinen Weg ans Kreuz. Hier in dieser Situation macht der Heilige Geist ihm schon klar, was er vom Vater her tun muss. So ist er doch dieses göttliche Muss auch von seinen Eltern getrennt worden. Und nicht irgendwie aus einer Laune heraus oder so ungehorsam heraus, so, ich habe jetzt keinen Bock mit meinen Eltern da wieder zurückzugehen, ins langweilige Nazareth, Jerusalem, da tobt der Bär, da ist einfach besser. Nee, das war nicht der Grund. Er musste, gewirkt durch Gottes Geist, da zurückbleiben. Es wird auch im griechischen Text deutlich, dort steht dieses Wort Day. Dieses Day betont besonders dieses Muss, dass es wirklich nötig ist. Es gibt keinen anderen Weg. Dieses Wort Day kommt auch in Lukas 24 vor, bei dem immer aus immer. Dort heißt es, musste nicht Christus leiden, damit die Schrift erfüllt würde. Also es musste passieren. Und auch hier, er musste zurückbleiben. Und das Zweite, was mir da wichtig ist, mein Vater. Wenn Jesus hier mein Vater sagt, dann meint er den Vater im Himmel. Scharf hebt sich dieses mein Vater ab von seinem Stiefvater Josef. Das hat Maria bei ihrem Vorwurf nicht bedacht, als sie sich von sich aus als Mutter und Josef als Vater sprach. Auch in Johannes 2, Hochzeit zu Kana, wird deutlich, dass sich Jesus aus der Beziehung seiner Mutter abgrenzt, indem er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Über den menschlichen Eltern steht der Vater im Himmel. Ihm hat Jesus zu gehorchen. Und haben nicht die Apostel auf diesen Gedanken aufgenommen und gelebt, als sie bei der Androhung der Steinigung antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es hat in mir die Frage wach werden lassen, wem gehorche ich, wenn es drauf ankommt? Von wem mache ich meine Entscheidung abhängig? Von meinen Gefühlen? Von der Vernunft? Kenne ich auch dieses göttliche Muss in meinem Leben, Gottes Willen auch dann zu tun, wenn menschlich alles dagegen spricht? Jesus muss da sein, wo der Vater ist. Das heißt für mich heute zweierlei. Unsere Heimat ist in der Gemeinde. Tempel, Gemeinde. Da ist unser Platz. Und an diesem Platz sollten wir nicht fehlen. Es gibt viele Gründe, sich von der Gemeinde zu verabschieden, sich zurückzuziehen. Enttäuschung, viele Arbeit und. Aber unser Platz ist auch in der Gemeinde. Eine Verbindlichkeit zu leben, dass man auf mich zählen kann. Und zum anderen auch, es soll uns ein Anliegen sein, den Willen Gottes über alles andere zu stellen. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. So wird euch alles andere zufallen, sagt Jesus in Matthäus 6. Das geht aber nur da, glaube ich, wo wir in einer engen Verbindung mit Jesus leben, so wie es in Jesus mit seinem Vater lebte. Halten wir das mal fest. Jesu Beziehung zum himmlischen Vater und das als Zwölfjähriger, das steht über allem. Es ist für mich auch bemerkenswert, dass die ersten Worte Jesu, die uns überliefert sind, sein Verhältnis zu Gott und seinem Vater beschreiben. Das sind die ersten Worte. Und wie ist die Reaktion der Eltern auf die Fragen Jesu? In Vers 50 heißt es, sie verstanden das Wort, das er zu ihnen sagte, nicht. Schon hier beginnt diese lange Geschichte des Nichtverstehens der Hörer und auch der Jünger. Wie oft haben selbst die Jünger Jesu Reden nicht verstanden? Und das ist doch bis heute so. Wer von uns kann sagen, dass er alles von dem versteht, was Jesus gesagt hat oder was in der Bibel steht, geschweige denn, wie Gott manchmal handelt. Maria und Josef als Eltern verstanden es nicht. Und ihr Lieben, so geht es doch uns manchmal auch, dass wir das nicht verstehen. Und das ist gut. Es ist auch gar nicht schlimm, dass wir die Dinge nicht immer verstehen. Solange wir nicht beim Nichtverstehen stehen bleiben, sondern mit dem Nichtverstehen zu Jesus gehen und sagen, hey, ich kapiere es nicht. Ich verstehe es nicht. Jesus wird uns deshalb nicht wegschicken oder fallen lassen oder wie auch immer. Nein, wir sind auch mit dem Nichtverstehen willkommen. Das könnt ihr in dem Evangelium sehr gut nachlesen. Nun, wie ging es dann weiter? Von unserem menschlichen Denken her hätte jetzt die Fortsetzung heißen müssen oder lauten müssen, und er ging mit ihnen hinab. Stattdessen heißt es, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Finde ich auch spannend. Jesus ordnet sich seinen Eltern wieder unter. Er tut wieder das, was sie ihm sagen. Und wir sehen hier, dass Jesus auch das vierte Gebot verwirklichte, lebte. Ich kann mir vorstellen, dass dies von Jesus Seite her oft mit Schmerzen und innerer Überwindung geschah. Denn Jesus wusste ja schon zu diesem Zeitpunkt, dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Aber auch er als Sohn Gottes musste, wie es hier heißt, gehorsam lernen. Gehorsam nicht nur gegenüber Gott, sondern auch seinen Eltern gegenüber. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus immer wieder Dinge sagte, die die Eltern nicht verstanden. Und dabei sind wir bei einem ganz wichtigen Merkmal. Auch schon als Kind wurde deutlich, dass Jesus auf der einen Seite ganz Mensch ist und auf der anderen Seite ganz Gott ist. Seine menschliche und seine göttliche Seite, das zieht sich so durch sein ganzes Leben. Nicht erst als Erwachsener, sondern schon als Jugendlicher, als Teenager. Und diese beiden Seiten, Jesus, sind immer da. Sie lassen sich nicht voneinander trennen, noch irgendwie ineinander vermischen. Wenn wir die Evangelien lesen, von Jesus lesen, dann schimmern immer wieder beide Seiten durch. Die menschliche und auch die göttliche. Und man darf diese beiden Seiten nicht gegeneinander aufheben oder die eine Seite überbetonen oder so. Und wenn Jesus ganz Mensch war, wer glaubt das, dass Jesus ganz Mensch war? 3, 4, 5, die anderen nicht, okay. Sagen wir doch, dass Jesus ganz Mensch war. Und glauben es auch und singen es in Liedern. Und jetzt komme ich auf die Frage ganz am Anfang, war Jesus auch verliebt? Wenn Jesus ganz Mensch war, war er auch verliebt. Dann kennt er das Gefühl des Verliebtseins, dann kennt er auch die Herausforderungen mit einer erwachenden Sexualität, die Jugendliche heute haben, aber nicht nur Jugendliche, sondern doch alle Generationen hindurch. Er war ganz Mensch, ob sie es glauben oder nicht. Lest mal Hebräerbrief, Hebräer 5 oder Hebräer 4 oder Hebräer 2. Da wird uns einiges darüber gesagt, dass Jesus ganz Mensch war und dass er versucht war wie wir. Jetzt sehe ich ein paar Fragezeichen in Gesichtern und ein paar Runzeln. Das ist gut so. Lest einfach mal nach. Aber Jesus war nicht nur ein pubertierender Rebell. Der Schluss der Geschichte zeigt, er hat Maria und Josef gehorcht und lebte bis zur Jordantaufe in Nazareth. Hat seinem Vater höchstwahrscheinlich mitgeholfen in der Zimmerei. Und zum Schluss heißt es dann von Jesus, dass er zunahm an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und Menschen. Dies war so ein ständig fortlaufender, wachstümlicher Prozess. Ist das nicht seltsam, dass Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, an Gnade und Weisheit wachsen muss? Auch diese Aussage zeigt, Jesus musste lernen. Es sind ihm diese Dinge nicht einfach in den Schoß gefallen. Er hat sie auch nicht irgendwie vererbt bekommen. Nein, Jesus musste gehorsam lernen. Gehorsam lernen. Jesus musste das lernen. Er musste wachsen, nicht nur in der Länge, sondern auch hier in seinem Herzen. Das macht mir Mut für mich selber. Wenn Jesus das lernen musste, dann muss ich nicht perfekt sein. Ich darf auch lernen. Ich bin ein Lernender und wachse auch in diesen Dingen. Ich fasse zusammen. Es gab bei Jesus keine selbstverständlichen Entscheidungen. Er musste als Mensch wachsen und lernen. Und seine erste Entscheidung, die er als religiös mündiger Zwölfjähriger traf, ich gehe mit meinen Eltern nach Jerusalem. Ich gehe mit. Wie oft entscheiden sich heute Kinder gegen die Eltern? Sie gehen nicht mit. Ich freue mich über euch Jugendliche, dass ihr da seid. Dass ihr euch vielleicht gegen die Meinung eurer Schulkameraden entschieden habt. Freiwillig heute Morgen hier im Gottesdienst seid. Und das am Morgen um 11, um 10.15 Uhr. Wo andere gerade richtig im Bett sind. Je nachdem, wie sie das Wochenende verbringen. Manchmal ist das aber auch umgekehrt, dass die Eltern nicht mitkommen oder nur ein Elternteil und das andere bleibt zu Hause. Das taugt nicht zum guten Vorbild. Die zweite Entscheidung, die Jesus getroffen hat, ich bleibe beim Vater. Jesus passt sich nicht den Wünschen und Vorstellungen der Menschen an, auch dann nicht, wenn es seine Eltern sind. Und es gibt Situationen, ihr Lieben, da ist es auch für uns, ich bleibe beim Vater. Auch wenn alles andere dagegen spricht. Ich bleibe an Jesus. Das ist meine erste Priorität. die Beziehung zu ihm pflegen. Das stand ganz oben auf der Liste bei Jesus. Er ist mit ihm, mit dieser Entscheidung auf Unverständnis gestoßen. Aber er liebte und gehorchte dem Vater im Himmel. Und Jesus musste weiter wachsen und lernen. Das geht auch mir. Ich wünsche mir auch Wachstum. Wachstum geschieht durch Lernen. Ich möchte am Lernen bleiben. Gehorsam dem Vater gegenüber. Und deshalb auch die Frage, wo ist heute mein Gehorsam gegenüber Gott dran? Wo fällt es mir schwer? Im Dienen, Gott gegenüber, Menschen gegenüber. Jesus ist uns darin Vorbild. Er hat gelernt. Und wir dürfen auch lernen. Und dann vergehen 18 Jahre bis zu seiner öffentlichen Wirksamkeit. Von diesen 18 Jahren wissen wir gar nichts. Jesus ist ungefähr 30 Jahre alt. Was sich dann nach diesen 18 Jahren bzw. mit 30 zugetragen hat, davon berichten die Evangelien. Das könnt ihr alles nachlesen. Amen.